Plötzlich Führungskraft. Darum geht es in dieser Folge von Digitalisierung der Medizin. Wir leuchten hier regelmäßig aus, welche Jobs, welche Entwicklungschancen gibt es in der Medizininformatik. Also an der Schnittstelle, an der sich Medizin und Informatik begegnen und vermengen. Mein Name ist Katja Weber und ich kann heute zwei echte Schnittstellenarbeiterinnen begrüßen. Zum einen Dr. Zainab Pamut. Sie leitet die Nachwuchsgruppe namens, halten Sie sich fest, Modular Molecular Tumor Board, die Abkürzung MOMO-TUBO. Und zu Hause ist diese Gruppe am Arbeitsbereich IT-Infrastrukturen für die translationale medizinische Forschung an der Uni Augsburg. Viele Grüße quer durch die Republik aus Berlin nach Augsburg, Frau Pamut. Schön, dass Sie da sind.
Danke, vielen Dank.
Schon allein bei Ihrer Vorstellung, Frau Pamut, stelle ich fest, da stecken ein paar erklärungsbedürftige Begriffe drin, aber vielleicht holen wir erst noch Ihre Kollegin mit rein, Luise Modersohn. Luise Modersohn ist Bioinformatikerin an der Technischen Universität München und auch sie leitet eine Nachwuchsgruppe. Aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen heißt diese Gruppe DEXT, was wiederum eine Abkürzung darstellen soll für Textanalytik, Methoden für NLP an deutschen Texten. Herzlich willkommen, Frau Modersohn. Können Sie das Rätsel lösen um die Abkürzung DEXT?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich glaube, was dahinter steckt, ist, dass es eigentlich ein DE.XT sein soll. Allerdings ist natürlich, ich komme aus Sachsen, ich finde das auf einer ganz anderen Ebene noch lustig, weil natürlich spricht man dort das T nicht als T aus, sondern als D, deswegen ist es Dex. Aber das nur am Rande. Aber ich glaube tatsächlich, dass es darum gehen soll, dass es eben ein DE und dann ein .xt als eine Dateiendung für Text quasi. Aber ich war an der Namensfindung und Gebung nicht beteiligt. Ich habe das so übernommen, wie es war.
Wäre auch nochmal ein eigenes Thema für eine Folge dieses Podcasts, die Abkürzungen und Namen, die da vergeben werden. Vielleicht nochmal kurz auf das NLP zurückzukommen, das NLP an deutschen Texten, falls sich da jetzt jemand erschreckt hat. Es geht hier nicht um die vermeintliche Wissenschaft des neurolinguistischen Programmierens und die TU München bildet auch keine vermeintlichen Pickup-Artists aus. NLP ist hier natürlich auch wiederum eine Abkürzung für Natural Language Processing, also die Sprache der Informatik, sage ich mal, die sich mit der Verarbeitung dessen befasst, was wir hier betreiben, natürliche Sprache. Jetzt will ich mit Ihnen beiden über Ihre Nachwuchsgruppen reden. Dass Fachkräfte gesucht werden in Deutschland, ist klar wie nur was. Das betrifft natürlich auch die Wissenschaft, das betrifft insbesondere auch die Medizininformatik. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung pumpt deshalb über die Medizininformatik-Initiative 30 Millionen Euro in deutschlandweit 21 Nachwuchsgruppen. Sie leiten zwei von diesen 21 Gruppen. Bevor wir aber konkret über die jeweils leitende Funktion sprechen, das will ich auf jeden Fall auch noch, möchte ich erstmal versuchen zu verstehen, womit Sie sich beide fachlich beschäftigen. Und ich habe natürlich Ihre Lebensläufe studiert, aber ich brauche noch ein bisschen mehr Erklärungstext. Sie, also Frau Pamut, Sie haben Informatik studiert in Beirut, in Toulouse, dann promoviert und sich dann spezialisiert im Bereich Umweltinformatik. Das war in Göttingen. Wo kommt da dann der Abzweig in Richtung Medizin?
Genau, also vom Hintergrund her, wie Sie gerade erwähnt haben, bin ich Informatikerin, also reine Informatik. Wegen der Promotion war ich zuerst an der Georg-August-Universität Göttingen. Da war ich auch Teil einer Nachwuchsgruppe Multipath mit Professor Dr. Frank Kramer, also damals halt der Leiter der Nachwuchsgruppe. Und ich war nur Bioinformatikerin, halt 2 Jahre. Danach hat er den Ruf verfolgt nach Augsburg. Der hat die Professur an der Uni Augsburg für den Lehrstuhl IT-Infrastrukturen. Und da gab es mehr Bedarf Richtung Medizininformatik, weil wir auch so in engem Kontakt mit dem Klinikum sind. Wir sind auch Teil zwei Fakultäten, also Fakultät für angewandte Informatik und der medizinischen Informatik oder der Medizinfakultät. Und wir haben versucht, dass irgendwie halt eine Überlappung zwischen den, also Zielen unserer Nachwuchsgruppe Multipath damals zu finden und dann anschließend auch weitere Berührungspunkte mit dem Klinikum anzusprechen, und zwar halt im MOMO-TUBO, Krebspatienten etc. Also es gibt wirklich viel Bedarf. Mhm. Also ganz ehrlich, ich bin sehr zufrieden, mehr an der Medizininformatik-Seite als an der Bioinformatik.
Wieso?
ich finde es immer so spannender. Also Bioinformatik ist halt so ein kaltes Fach. Ja, entschuldige bitte, Luise, nicht persönlich gemeint.
Ja, also das ist überhaupt kein Problem, aber das ist, weiß ich.
Also Bioinformatik, da geht es mehr darum, halt Zahlen zu berechnen, irgendwelche Biomarker zu finden. Also wirklich sehr, ich sag mal, langweilig.
Mhm. Und was ist bei Ihnen der Kick, bei dem, was Sie tun?
Dass es halt einen direkten Einfluss auf Patientenleben hat. Das ist mein Kick. Also das ist der größte Vorteil bei mir. Ja, Luisi, du lachst. Ich weiß, das ist, ich versuche das, den Einfluss zu sehen bei den Patienten. Aber wenn ich jetzt auch im Unterbewusstsein habe ich das, dass meine Arbeit direkt mit Patienten zu tun hat.
Aber bin ich völlig bei dir. Also das geht mir ähnlich. Ja. Deswegen musste ich einfach, ich musste jetzt nicht lachen, weil du das gesagt hast, sondern gerade, weil die Überlapp, glaube ich, relativ hoch ist. Auch wenn man mit anderen Leuten redet, kommt meistens rum, dass sie sich überlegt haben, ich bin zwar Informatiker, aber ich möchte was machen, was sinnvoll ist und was irgendwie einen gesellschaftlichen Sinn hat oder ergibt oder welches man dann auch immer nimmt.
Genau.
Jetzt merke ich schon, Sie beide kennen sich untereinander durch die Tätigkeit in den jeweiligen Nachwuchsgruppen. Frau Hamuth, ich würde jetzt gern nochmal bei MoMoTuBo bleiben, dem Modular Molecular Tumor Board. Also ich kenne die Bezeichnung Tumor Board. Alle Auskenner an einer Klinik treffen sich, setzen sich an den Tisch, reden über die Befunde von Patient, Patientin XY, um da die bestmögliche Therapie sozusagen aus ihren Schnittmengen herauszuholen. Was ist denn daran jetzt molekular oder was könnte daran jetzt molekular werden?
Also wenn ich jetzt da ergänzen darf, ein molekulares Tumorboard ist ein interdisziplinäres Team aus unterschiedlichen Fächern, und zwar Pathologen, Onkologen, Medizininformatiker, Bioinformatiker, Biologe etc., die treffen sich regelmäßig und besprechen Krebspatientenfälle, die eine Lebenserwartung von, also im normalen Fall weniger als einem Jahr ist. Also der Teil molekular stammt jetzt aus den Untersuchungen her. Und zwar bei diesen Besprechungen geht es darum, genetische oder vielleicht halt Therapieempfehlungen für diese Patienten zu suchen, die mehr auf der genetischen Ebene sitzen. Heißt, dass wir bestimmte Mutationen bei diesen Patienten suchen, die halt mit bestimmten Wirkstoffen oder Mischungen von Wirkstoffen anziehen können. Jede Woche in Augsburg treffen sich diese Beteiligte an dem molekularen Tumorboard. Die besprechen ungefähr halt 12 bis 15 Fälle, versuchen halt gemeinsam eine Lösung dafür zu finden, wenn jetzt alles schon ausprobiert wurde, also Chemotherapie, Strahlentherapie etc. Und dann am Ende kommt ein Befund raus. In diesem Befund soll die Therapieempfehlung stehen und das wird jetzt an den behandelnden Arzt weitergeleitet. Der darf entscheiden oder der Patient an sich hat auch was zu sagen, ob er diese Therapieempfehlung annehmen will oder nicht.
Was ist die Herausforderung dabei? Klingt ja ganz klar strukturiert.
Ist sehr strukturiert, aber das Problem ist, also eine große Bedingung dafür ist, ähnliche Fälle zu finden. Heißt, wir müssen irgendwie in existierenden Publikationen eine Evidenz finden. Heißt, wo kann man die Wirkung dieser Wirkstoffe wirklich festlegen, ob das jetzt bei diesem Patienten was bringen wird oder nicht? Und das war früher alles so händisch gemacht. Man muss das alles wirklich ausführlich lesen, durchsuchen und dann am Ende halt versuchen, das gegenseitig zu vergleichen und dann, ob das jetzt bei diesem Patienten also wirksam wird oder nicht.
Also Sie sind ja im Grunde auf der Suche nach Möglichkeiten, einen ganz individuellen Fall standardisiert zu erfassen, also Informationen zu finden und zusammenzubinden, die dann auch in anderen vergleichbaren Fällen herangezogen werden können. Und ich stelle mir vor, vielleicht in kompletter Ahnungslosigkeit, dass das doch gar nicht so schwierig sein kann in der Medizin, in einer hochspezialisierten Fachsprache. Zumal, wenn ich eben zu meiner Hausärztin gehe und die stellt mir eine Krankschrift aus, dann steht da eben auch nicht länglich drauf und auch nicht handschriftlich akute Infektion der oberen Atemwege, sondern da steht dann J06 gemäß des Codes, der das eben abbildet. Und so denke ich mir, wenn das alle verwenden, dann haben sie doch schon eine Standardisierung und müssen im Grunde nur mal irgendwo Enter drücken und finden die Übereinstimmung.
Ja, Da haben Sie recht. Also die Diagnose an sich ist komplett automatisiert. Man nutzt das sogenannte ICD-System. Das ist ein internationales System, um einen Code für bestimmte Erkrankungen halt zu nutzen, damit das halt einheitlich weltweit behandelt wird. Also es gibt keine Verwirrungen über das Verständnis der Erkrankung, die Symptome etc. Aber bei Krebs ist das jetzt nicht so, ist da ein bisschen komplexer.
Weil es da mehr individuelle Fälle gibt, die sich nicht in so eine Formel quetschen lassen?
Erstmal, weil die Gründe nicht so deutlich sind. Also warum hat dieser Patient diesen Krebsfall? Zweitens, weil es auch nicht unbedingt findbar ist, welche Mutation hat diese Erkrankung halt verursacht. Drittens, Krebspatienten nehmen viele Medikamente ein. Und es gibt ja immer Widrigkeiten zwischen Medikamenten. Das kann man nicht immer halt schnell lösen.
Das Ziel ist, verstehe ich das richtig, eine Softwareplattform, die am Ende dabei rauskommen soll bei Ihrer Forschungstätigkeit?
Was wir im Momotubo als Ziel haben, sind diese existieren, also es gibt ja schon ausreichende Software-Tools dafür, aber das Problem ist, diese Vielfältigkeit hilft nicht immer. Also was wir jetzt machen, wir evaluieren diese existierenden Tools, und zwar was braucht das Tool zu funktionieren, welchen Input, Output etc. Was kommt dann alles im Befund raus? Wie werden die Daten ausgetauscht? Ist es jetzt irgendwie automatisiert? Welche Basis oder welche Evidenzlevels werden da dann verwendet, um den Befund zu erstellen? Zweitens möchten wir auch das Problem Interoperabilität ansprechen. Heißt, wenn ich jetzt am Klinikum Augsburg was herausfinde, muss ich das auch irgendwie mit dem Klinikum München kommunizieren können.
Vielen Dank für den Einblick in das, was Sie tun. Das war schon total spannend. Und ich glaube, Sie, Luise Modersohn, können da eigentlich ganz gut sozusagen dran puzzeln an das, was ich jetzt mit Frau Hamuth bislang besprochen habe. Was ist und was kann DEXT?
Also zuerst mal, klar, haben Zeynep und ich relativ, also beziehungsweise was jetzt vor allem so textuelle Sachen angeht, doch einiges an Überschneidungen. Letztendlich geht es darum, um jetzt erstmal, ich versuche mal vom Allgemeinen ins Detail zu gehen und dann gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Im Grunde geht es darum, Daten, die eigentlich, naja, also textuelle Daten, sowas wie ein Entlassbrief, wie ein Verlegungsbericht und so weiter, kennt man vielleicht, wenn man schon mal im Krankenhaus war. Sehr viel Dokumentation im Krankenhaus findet immer noch in textueller Form statt. Ich lege mich jetzt nicht explizit auf die Zahl fest, aber es ist um die 70-80%. Also das ist wirklich eine ganze Menge. Und das Problem ist, dass eben textuelle Daten direkt per Definition, das ist gar kein böser Wille oder so, die gelten als unstrukturierte Daten. Mögen manche Ärzte nicht, wenn ich ihnen erzähle, dass ihre Briefe unstrukturiert sind, aber das hat nichts mit dem strukturierten Denken zu tun, sondern eben darum, dass es sich um, naja, natürliche Sprache handelt. Also letztendlich wir brauchen einen Zwischenschritt, das war früher der Student oder die Studentin, die halt angefangen hat, nach bestimmten Sachen zu suchen, nach bestimmten Symptomatiken in noch in Papier geschriebenen Arztbriefen. Und das wurde dann zusammengesucht und dann darauf Statistik gemacht. Und letztendlich versuchen wir genau das, nur halt automatisiert. Und was wir dafür verwenden, ist eben diese Techniken des Natural Language Processing. Könnte man auch als einfach nur digitale Sprachverarbeitung übersetzen. Wobei man da halt ein bisschen unterscheiden muss. Sprachverarbeitung ist halt auch das, was wir jetzt machen. Also es kann auch sein, dass es gesprochene Sprache in textuelle, also in geschriebene Sprache sein kann. Aber wir beschäftigen uns nur von der geschriebenen Sprache hin zu, mal ganz platt gesagt, in Daten in tabellarischer Form. Das stimmt jetzt noch nicht so ganz richtig, aber es ist eine bessere Vorstellung, wenn man sagt, Fließtext in Tabellen zu überführen.
Sie haben es ja gesagt, der Entlassungsbrief oder auch ein Befund und so ist eben in Textform. Das kennen Menschen, die mal, keine Ahnung, zu irgendeinem gebrochenen Knochen einen Befund bekommen haben. Da stehen nicht nur Werte und Zahlen oder Fachbegriffe drauf, sondern das Ganze ist eingebettet in einen Fließtext. Wie gehen Sie da jetzt vor? Irgendjemand hat die undankbare Aufgabe, das alles einzuscannen und dann lassen Sie da so ein Textverarbeitungsprogramm drüber laufen und suchen nach den für Sie markanten und relevanten Stichworten? Oder wie filtern Sie da die Spreu vom Weizen?
Da wird's dann tatsächlich interessant, weil wenn man könnte ja jetzt sagen, wenn man jetzt schon quasi Tools hätte, die das können, dann bräuchte es die Nachwuchsgruppe nicht. Und dem stimme ich auch völlig zu. Man bekommt immer so ein bisschen einen Eindruck davon, was Sprachverarbeitung kann, wenn man sich mal den internationalen Kontext anguckt. Und ich meine jetzt gar nicht den medizinischen Kontext. Wir reden hier von, ich mag das Buzzword nicht, aber diesen ganzen Generative AI Sachen wie ChatGPT, Gemini, wie sie alle heißen, von den jeweiligen Firmen, die es da so gibt. Und das Ganze gibt es natürlich auch noch nicht unbedingt in der generativen AI-Schiene, sondern ein bisschen weniger. Dann reden wir von Machine Learning oder eben statistischen Analysen. Und das Problem, was wir haben, ist, dass diese Methodik immer schon existent war. Was heißt existent war? Natürlich wurde sie entwickelt. Aber wie sie funktioniert, ist jetzt letztendlich gar nicht das Problem. Die Anwendung auf die Kliniktexte ist das Problem. Sie haben ja schon angesprochen, wird das dann eingescannt? Also ich bin ganz froh darüber, dass ich diesen Schritt nicht machen muss. Das heißt, ich bekomme die ganzen Daten schon in digitalisierter Form. Das liegt daran, dass die in der Regel im Krankenhausmanagementsystem schon vorliegen, weil irgendwie muss der Arztbrief geschrieben werden. Der wird mit SAP geschrieben, der wird mit Word geschrieben. Da gibt es unterschiedliche Textsatzprogramme, die dann verwendet werden. Und der Patient oder die Patientin bekommt dann natürlich den Ausdruck dieses Textes, aber im schlimmsten Fall ist es dann halt ein PDF, aber auch dann ist es ein generiertes PDF, das heißt, da kann ich automatisiert oder semi-automatisiert mir die Texte rausziehen, solange ich sie denn bekomme.
Also das klingt jetzt für mich, als wäre dann die Erfassung im Krankenhaus, da wo die Daten anfallen, doch schon weiter, als ich dachte. Ich hätte jetzt befürchtet, Sie sagen mir, Frau Weber, hör mal zu, da gibt's auch noch handschriftliche Befunde und so weiter.
Also wenn wir ganz, ganz weit zurückgehen, ja. Ich glaube, in den Archiven gibt es diverse Karteileichen, die ich besser nicht anfassen möchte.
Okay, also der Standard ist auf jeden Fall schon mal in einem der von Ihnen angesprochenen Verarbeitungsprogramme wird dieser Brief erstellt. Das heißt, der Transfer von, ich halte die Information fest, in die Gefäße und Programme, an denen Sie da arbeiten, dieser Schritt ist schon mal easy. Und wie geht's dann weiter?
Also ich muss an der Stelle kurz noch einhaken, dass der Schritt von der Transfer von dem Krankenhausmanagementsystem und dann meinen Systemen oder meinen in Anführungsstrichen unseren Systemen ist tatsächlich nochmal ein tierisches Bottleneck, zumindest bei uns. Das hängt dann tatsächlich vom Krankenhaus ab, wie gut diese Verbindung funktioniert. Aber das nur so am Rande. Das ist ein reines IT-Problem, rein rechtliches Problem und dergleichen. Das hat also nichts mit Forschung in dem Sinne zu tun, sondern ja, IT und Verwaltung. Aber wie geht's jetzt weiter? Naja, das kommt ganz drauf an, was es für Fragestellungen gibt bezüglich der Texte. Was wir natürlich machen können, ist eine allgemeine Analyse, also quasi reines, wir würden auch Data Mining dazu sagen, wenn man das jetzt mal im allgemeinen Kontext sieht. Das heißt, wenn wir sagen, ja, wir wollen jetzt zum Beispiel alle Krankheiten der Patienten extrahieren, müssen wir uns erstmal überlegen, wie definiert man eine Krankheit? Wollen wir zum Beispiel diese ICD-Kodierungen, die wir jetzt ja auch schon kurz vorher angesprochen hatten, die sind ja wohl definiert, gibt's auch immer Kodierungen in den Briefen drin, wollen wir die extrahieren? Das geht zum Beispiel. Da muss ich auch nicht nochmal irgendwelches Machine Learning draufwerfen, das funktioniert über eine Liste, das geht relativ einfach umzusetzen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein bisschen diffusere Sachen machen möchte, wie zum Beispiel mir verschiedene Symptome suchen und daraus dann, man nennt das einen Reasoner, also ein System bauen, was mir quasi Vorschläge liefert, was denn der Patient, die Patientin haben könnten, wird das schon um ein Vielfaches komplexer, weil wir ja natürlich nicht wissen, wonach wir suchen. Was ist denn jetzt ein Symptom? Und dann brauchen wir, das ist so mein Hauptproblem, um es mal ein bisschen abzukürzen, brauchen wir Trainingsdaten, je nachdem, was wir halt suchen. Und diese Trainingsdaten müssen dummerweise immer noch per Hand generiert werden. Also es gibt ein paar Leute, die behaupten, man kann mit generativer AI diese ganzen Trainingsdaten generieren. Dem möchte ich vehement widersprechen. Ich halte das tatsächlich für nicht korrekt. Das möchte ich jetzt einfach, ich positioniere mich jetzt einfach mal, weil ein AI-System nie besser sein kann als das, worauf es trainiert wurde. Und entsprechend glaube ich, dass der Mensch in dieser Loop immer noch da sein wird. Also wir haben tatsächlich Studierende, also Medizinstudierende, die für uns in den entsprechenden Projekten nach einer bestimmten Fragestellung diese Texte lesen und labeln. Also die machen dann bunte Markierungen rein und sagen dann, da ist ein Symptom oder da ist eine Diagnose oder da ist zum Beispiel eine Medikation, nur mal als ganz einfache Beispiele. Oder wenn es dann um Pseudonym oder um Deidentifizierung gehen soll. Das ist ein Name, das müssen wir ausixen. Das ist eine Altersangabe, das müssen wir auch ausixen, solche Geschichten.
Wobei die Altersangabe ja total relevant ist, weil es vielleicht einen Unterschied macht, ob die Krankheit mit 17 oder 87 auftritt.
Das ist korrekt, aber da gibt es eine Möglichkeit des Poolings, nennt sich das. Da gibt es dann quasi nur Alterskategorien oder wir können das Alter ja auch um ein paar Monate oder um ein, zwei Jahre shiften zum Beispiel. Also haben Sie völlig recht, zum Beispiel Datumsangaben wollen wir eigentlich erhalten, aber um eben das Risiko ein bisschen abzumildern, dass man jemanden reidentifizieren kann, gibt es normalerweise dann ein, wird dann ausgewürfelt, welches Offset man nimmt und dann wird das alles quasi in die Zukunft oder in die meistens Zukunft, kann aber natürlich auch Vergangenheit, automatisiert geschiftet.
Also nun gibt es ja, wie bereits festgehalten, medizinische Fachsprache. Alle, die benutzen, sind sozusagen auf sicherem Terrain und können davon ausgehen, mein Gegenüber versteht nicht. Es gibt die Standards und es gibt nicht blumige Vergleiche, sprachliche Vielfalt, assoziative Beschreibung, Metaphern. Es ist eine relativ nüchterne Sprache. Und wenn wir jetzt beispielsweise eine Übersetzungssoftware benutzen, ja, ich will meine Sprache ins Lettische übertragen, dann sehe ich, das klappt eigentlich ziemlich gut, das Erkennen, das Verstehen, das Übersetzen von Sprache. Es sei denn, es kommt zu solchen individuellen Fällen von sprachlichen Bildern, von Redensarten und so weiter. Was produziert denn in Ihrem Arbeitsgebiet die größte Verwirrung oder vielleicht auch Missverständnisse?
Tatsächlich muss ich Ihnen an einer kleinen Stelle widersprechen.
Aber gerne.
Tatsächlich, also Sie haben völlig recht, was medizinische Sprache angeht. Die ist in der Regel sehr, sehr klar strukturiert nach einem gewissen Schema. Und jetzt kommt das große Aber. Es gibt Dialekte. Zum Beispiel gibt es nicht nur, also die Fachsprache, zumindest in den Arztbriefen, man muss sich ja überlegen, das ist nichts, was irgendwie nochmal editiert wird oder so. Also das ist nicht nochmal durch ein Editorial gegangen, wie zum Beispiel in einem Buch, sondern das hat ein Arzt geschrieben, meistens nach Ende der Schicht und versucht jetzt natürlich kurz und knapp seinem Kollegen oder seiner Kollegin auf der anderen Seite mitzuteilen, was passiert ist. Und da gibt es einen bestimmten Jargon. Und dann gibt es, also es gibt den übergreifenden Jargon, also Sachen, die tatsächlich von nahezu allen Ärzten in Deutschland, wichtig in Deutschland, die Österreicher und die Schweizer haben nochmal ganz anderen Jargon. Aber auf jeden Fall, es wird innerhalb von Deutschland zumindest...
Entschuldigung, da muss ich gleich reinfragen. Das heißt, deutschsprachige Schweizer und Österreicher sprechen nicht dieselbe medizinische, ich nenne es mal Standardsprache?
In Details nicht, nein. Also es gibt da tatsächlich bestimmte Redewendungen oder bestimmte Besonderheiten. Das hatten wir auch schon mal. Ich denke zum Beispiel, haben wir in Deutschland die Standardbezeichnung Zustand nach Appendizitis zum Beispiel. Also der Wurmfortsatz am Blinddarm kann nur einmal entfernt werden. Und wenn er weg ist, ist er weg. Das heißt, der Patient, die Patientin hat dann immer das Label in Anführungsstrichen kein Appendix mehr. Und dieses Zustand nach heißt in Österreich anders. Das war in einem Dialog mit einem mir bekannten oder mit einem befreundeten Professor, der auf dem gleichen Gebiet arbeitet, haben wir das mal herausgearbeitet. Das war tatsächlich sehr, sehr amüsant, dass es da bestimmte Redewendungen oder bestimmte, ich sag mal, Sachen gibt, die dann eben regionenspezifisch sind.
Das ist spannend. Entschuldigen Sie die kleine Abschweifung im deutschsprachigen Raum. Jetzt zurück zu Ihrem Punkt.
Also es gibt Abweichungen in der Dachregion, aber es gibt auch nochmal Abweichungen zwischen den Häusern. Also in einem Klinikum, zum Beispiel am Klinikum rechts der Isar, einfach nur, weil ich da angestellt bin, gibt es bei bestimmten Formulierungen oder bei bestimmten Formatierungen zum Beispiel andere Konventionen, als das jetzt beispielsweise im Klinikum in Augsburg der Fall ist. Und zwischen den unterschiedlichen Bundesländern gibt es dann auch nochmal unterschiedliche Sachen. Und auch in den Kliniken an sich gibt es auch nochmal einen eigenen Jargon. Zum Beispiel hatte ich jetzt auch mal in einem Arztbrief gelesen, ich dachte eigentlich, ich bin relativ bewandert und dann habe ich auf einmal von einer G0P0 gelesen. Das weiß man erstmal nicht, was das heißt. Alle Gynäkologen wiederum werden jetzt sagen, ach ja, na klar. Das heißt nämlich nichts weiter, als dass es eine, in dem Fall natürlich weibliche Person, die noch nie schwanger war und noch nie eine Geburt hatte. Das findet in anderen natürlich, also in anderen Disziplinen nicht statt. Also auch diese Abkürzung war mir noch nie untergekommen, weil ich noch nie Arztbriefe von Gynäkologen gesehen hatte. Und fand ich entsprechend, war ich erst mal 5 bis 10 Minuten damit beschäftigt zu googeln, was das überhaupt bedeutet. Hatte ich noch nie gelesen.
Okay, das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die Medizin nicht eine Sprache spricht, sondern je nach Fachbereich mehrere Dutzend, je nachdem, wie tief man da reingeht und nochmal runtergranuliert. Machen wir an der Stelle einen Cut. Ihnen beiden vielen Dank erstmal für die Einblicke in das, womit Sie sich so beschäftigen tagsüber. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, es werden deutschlandweit 21 Nachwuchsgruppen gefördert. Jetzt liegen zwischen Augsburg und München keine 100 Kilometer und es scheint auch so zu sein, dass sie sich sowieso schon ganz gut kennen und dass diese Nachwuchsgruppen auch vernetzt sind miteinander, also dass es da ein aktives Netzwerk gibt.
Ist jetzt wichtig zu erwähnen, die Medizininformatik-Initiative ist in 4 Konsortien aufgeteilt. Also ich kenne die Luise, weil wir im gleichen Konsortium involviert sind. Also wir sind beide im D-Future-Konsortium. Aber die anderen Gruppen, es gab eine sehr schöne Initiative vom DLR und wegen ja Vernetzung und so, dass eine Stelle ausgeschrieben wurde wegen Koordination zwischen den Nachwuchsgruppen, damit wir uns halt kennenlernen können und dann auch halt so Kollaborationsmöglichkeiten zu suchen. Und die Britta Sedelmeier und die Anne Seim haben das schon gewonnen. Das ist schon seit einem Jahr in Bewegung. Wir haben uns schon mal einmal getroffen in Dresden, weil die beiden halt an der Dresdner Universität angestellt sind. Ihre Nachwuchsgruppe heißt CDS to Use von Britta Sedelmeier. Genau, wir treffen uns auch regelmäßig virtuell.
Und Ziel ist tatsächlich, weil das natürlich eine sehr sinnvolle Sache ist, dass verschiedene Disziplinen miteinander zusammenarbeiten. Und entsprechend gibt es auch regelmäßig dann Treffen. Da haben wir jetzt im Ende September wieder das nächste, das findet online statt. Da gibt es dann auch Breakout-Sessions und die Möglichkeit zu überlegen, wie man denn miteinander kollaborieren könnte. Also das ist tatsächlich eine ganz nette Sache.
Was bedeutet denn Nachwuchsgruppe ganz konkret? Sie sind, glaube ich, beide so Anfang, Mitte 30. Wie alt sind denn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und welche Abschlüsse haben die so? Was ist denn da Nachwuchs?
Mitte 20er bei mir und die Hewis Anfang 20er. Die sind echt jung. Meines Erachtens nach ist eine Nachwuchsgruppe eine verkleinerte Version einer Professur, sage ich mal. Genau, also das ist nur eine Vorbereitungsphase für eine Professur. Heißt, man lernt die Soft Skills, man hat einen Blick in die politischen, die bürokratischen Aspekte eines Projektes. Man kann einen verkleinerten Lehrstuhl leiten. Also ganz ehrlich, ich finde eine Nachwuchsgruppe wirklich sehr, sehr sinnvoll und wichtig, wenn man eine Professur anstrebt, weil diese Skills bekommt man nirgendwo anders.
Auf die kommen wir auch auf jeden Fall noch zu sprechen. Jetzt wird es in Ihrem Fall oder in Ihren beiden Fällen irgendwann eine Ausschreibung gegeben haben. Wir suchen eine Nachwuchsgruppenleitung mit dem und dem Profil. Wieso haben Sie sich drauf beworben, Frau Hammuth? Mit dem Gedanken an, da laufe ich mich warm für eine Professur?
Ja, genau. Das war mein Traum, Kindheitstraum eigentlich. Habe 20 Jahre dafür gearbeitet. Also für eine Professur gibt es 2 Wege, entweder die ganz normale traditionelle Habilitation. In Bayern ist es jetzt mindestens 6 Jahre nach der Promotion. Zweitens, und dann schreibt man eine Habilitation, bekommt man halt Titel, Professor habilitiert, Doktor etc. Oder es gibt noch einen kürzeren Weg, das wäre jetzt Tenure Track oder Habilitationsäquivalenz durch eine Nachwuchsgruppe. Und das war ganz genau mein Ziel. Aber das Problem war, dass ich noch sehr, sehr, sehr jung war. Also ich habe jetzt meine Promotion 2021 abgeschlossen, anschließend nur 1 Jahr lang als Postdoktorandin gearbeitet und dann die Stelle bekommen. Das war wirklich sehr, sehr knapp nach meiner Promotion. Und daher wäre jetzt eine Professur für mich nicht wirklich möglich. Es wird nicht jetzt in Frage kommen, weil halt meine Wettbewerber halt sehr fortgeschrittener als ich sind. Genau, also sie hatten halt mehr Zeit als ich.
Okay, also bei Ihnen ganz klar der Gedanke Karriereplanung. Das ist für mich sozusagen eine super Umgebung, um das, was ich machen möchte, um dem näher zu kommen, um da auch noch Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben. Was war es bei Ihnen, Frau Modersohn? Was hat Sie angezogen? Wieso dachten Sie, ja klar, leite ich so eine Gruppe?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil also der Grund, warum ich mich dann schlussendlich dafür entschieden habe, mich zu bewerben und hoffentlich auch der Grund, warum man mich dann genommen hat, war, dass ich nicht aus, also dass ich persönlich für mich noch nicht rausgefunden habe, wo der Weg für mich hingehen soll. Und naja, im Grunde ist es ja ein, man weiß es nicht, wenn man es nicht ausprobiert hat. Und ich muss jetzt an der Stelle zugeben, dass ich da auch relativ, also ich wurde letztendlich gefragt oder darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Ausschreibung gibt. Das Themenprofil passt quasi, ist nahezu deckungsgleich zu dem, was ich vorher gemacht habe. Etwas, was letztendlich, das ist nicht nur ein Sechser im Lotto, das ist mehr als das. Das passiert normalerweise
nicht. Ein Siebener im Lotto.
Das ist, ja, also mit Superzahl und was weiß ich noch allem. Also normalerweise passiert das nicht. Das war einfach unfassbares Glück. Ich muss zugeben, so stabil und so zielstrebig wie Zeynep bin ich da leider gar nicht hingegangen. Das war eher ein, das ist eine super Gelegenheit. Wenn ich die nicht nehme, dann bin ich wirklich, Entschuldigung, blöd. Und deswegen habe ich gesagt, jo, ich probiere das mal aus. Ich kann es mir vorstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, Haititai und Tralala, sondern mir war schon bewusst, was das bedeutet. Aber ich bin jetzt nicht mit dem, ich möchte Professor werden, daran gegangen, sondern einem, ich werde es nie wissen, ob das was für mich ist, ob ich das kann, ob ich mir das, also ich traue es mir zu, den Beweis muss ich noch antreten. Und deswegen habe ich mich dann darauf beworben, ja.
Das ist ganz witzig bei Ihnen beiden, dass Sie mit völlig unterschiedlichen Ideen im Kopf eigentlich in vergleichbare Positionen gekommen sind. Sie, Frau Hamut, weil Sie sagten, jo, da lang, ich nehme Kurs auf eine Professur, und bei Ihnen, Frau Modersohn, was Sie dachten, ja, weiß auch nicht, aber ich wäre ja blöd, wenn ich die Gelegenheit nicht nutze. Interessant, dass das für Sie beide dann eine dankbare Umgebung zu sein scheint. Jetzt stelle ich mir vor, Sie beide waren zu dem Zeitpunkt, als Sie sich beworben haben, wissenschaftlich gut ausgebildet. Sie bewerben sich, Sie werden genommen. Ja, toll, aber nur weil ich wissenschaftlich sauber gut arbeiten kann, heißt das ja nicht, dass ich auch eine gute Führungskraft bin. Sie, Frau Hamut, haben ja vorhin eben auch von den Kompetenzen gesprochen, von den Fähigkeiten, die es braucht. Wo und wie haben Sie das gelernt?
Also ganz ehrlich, ich habe das schon. Also Führungskraft-Skills hatte ich schon, weil ich halt sehr eigenständig bin. Zweitens, ich...
Aber Moment, sind das nicht zwei ganz unterschiedliche Sachen? Sehr eigenständig sein würde ja bedeuten, ich bin eine Top-Einzelkämpferin, ich weiß, wo ich für mich lang will, aber jetzt müssen Sie ja auch noch die Arbeit von ein paar anderen Menschen auf die Reihe kriegen, so dass das ein komplettes Bild ergibt.
Nee, aber Eigenständigkeit im Sinne von, also in der Forschung, wie das in der Forschung ist. Eigenständig in der Forschung heißt, dass man bereit ist, sich umzustellen, wenn irgendwas schiefläuft. Und das Ganze hat halt mit der Konzipierung des Projektes zu tun. Und wenn ich das schon während meiner Promotion erlernt habe, dann heißt es, dass ich das weiter auf einer höheren Ebene schon auf größere Projekte anwenden kann. Und das war genau, was passiert ist. Ich glaube nicht, dass jetzt die Leitung einer Nachwuchsgruppe so schwierig ist, außer dass man Micromanagement als ein Standard hat. Das wäre jetzt sehr schlecht.
Okay, dann würde ich Sie beide ganz offen fragen, was macht Ihrer Ansicht nach eine gute Führungskraft aus, Frau Modersohn? Sammeln wir mal.
Ich bin immer noch so ein bisschen am Ausprobieren, was das denn eigentlich bedeutet, auch zusammen mit meinen armen PhD-Studenten und meinem Postdoc. Insofern, ich bin auch noch dabei, das für mich selbst herauszufinden. Aber ich glaube, das Wichtigste ist zum einen, dass man zuhören kann, dass man selber einen Plan hat. Und sei es auch nur ein grober Plan, aber einen Plan zu haben, sorgt dafür zum Beispiel, dass sollte mal einer der Mitarbeitenden, die ja direkt aus dem Studium kommen, also das ist völlig in Ordnung, die Führung verlieren oder den Weg aus den Augen verlieren und ich sag mal gelinde gesagt in Panik geraten, dass man dann da sitzt, ruhig zuhört und dann sagt, guck mal, wir machen das jetzt so und so, es ist alles überhaupt kein Problem, wir kriegen das zusammen hin. Also letztendlich ist man die Person, die die Ruhe ausstrahlen muss. Und ich denke, das ist was, was man in der Position, in der wir jetzt noch sind, also als Nachwuchsgruppenleitung, kann man das um ein Vielfaches besser machen, weil einfach die, ich sag mal, der Betreuungsschlüssel ist unfassbar gut. Also der ist 1:2 in unserem Fall, also in meinem Fall 4 oder 3, je nachdem. Aber da geht das noch. Ich glaube, bei meinem Chef wäre das schon schwieriger, aber auch er versucht, sich diese Zeit zu nehmen. Und trotz allem dann den Überblick nicht zu verlieren, wie ja Zeynep schon meinte, die Sache mit dem Mikromanagement, das nimmt oft sehr überhand. Und dann da nicht sich zu verzetteln oder den Überblick zu verlieren oder dann eben nur noch in irgendwelchen Telcos zu sitzen, sondern nach wie vor den Überblick zu haben, den Leuten zuhören zu können, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, denen beizubringen, wie man als Team funktioniert, wie man sich das auch selber vorstellt und damit auch eben seine eigenen Visionen, sag ich mal, wie sowas funktionieren soll, das dann durchzusetzen. Aber am Ende des Tages hat es mir niemand beigebracht. Also ich bin, wie gesagt, noch dabei zu lernen, wie ich sein möchte, welche Art von Chef ich sein möchte. Ich bin auch tatsächlich noch damit beschäftigt, überhaupt erst mal zu realisieren, dass ich Chef bin seit 2 Jahren. Das ist tatsächlich auch ein bisschen gruselig. Man ist auf einmal verantwortlich für Leute und ich möchte das auch unbedingt ernst nehmen. Vielleicht nehme ich sogar ein bisschen zu ernst, aber man macht sich halt dann schon Gedanken. Und ja, ich denke, das sind die Hauptkompetenzen.
Ich sag Ihnen mal, was ich jetzt so ein bisschen als Stichworte mitgeschrieben habe bei Ihnen, Frau Moderson. Und Sie, Frau Hamuth, können ja gerne gucken, möchte ich was ergänzen oder gehe ich auch vielleicht bei einem Punkt nicht mit? Ich habe mir aufgeschrieben: Zuhören, Plan haben, Überblick behalten, Gelassenheit, Teambuilding, Verantwortung erkennen und wahrnehmen. Fehlt Ihnen da was, Frau Hamuth?
Ja, ich kann hier 3 Punkte ergänzen. Erster Punkt: Autorität von Führung trennen. Der Leiter der Nachwuchsgruppe ist nicht hat keine Autorität. Der ist einfach dafür verantwortlich, das Projekt zu führen, also nicht die Leute halt. Zweitens, meine Philosophie ist, jeder hat eine Stimme. Von der, ich sag mal, jüngsten Ebene bis zur höchsten, heißt von den Hiwis bis zum Leiter, bis zum Professor, jeder soll eine Stimme haben. Warum? Weil, obwohl ich jetzt die Leiterin der Nachwuchsgruppe bin, bin ich nicht diejenige, die die Erarbeitung führt. Also das sind die PhD-Studenten oder die Hiwis, die machen die richtige Arbeit. Drittens, ich muss immer involviert sein, heißt ich und die und alle Beteiligte, heißt, jeder soll jederzeit die ganze Arbeit beschreiben können. Also, dass wir alle wissen, was die anderen machen. Und insbesondere auch der Leiter der Nachwuchsgruppe, der muss immer involviert sein.
Okay, jetzt haben wir hier eine ganze Liste, so einen richtigen Katalog für das Profil einer guten Führungskraft. Sind Sie, Frau Hamuth, sind Sie eine gute Führungskraft nach diesen jetzt gerade selbst aufgestellten Kriterien?
Das ist schwer. Schwer zu sagen, aber ich versuche immer so zu sein. Ich sag mal, ich arbeite immer mit den Nachwuchsgruppen Teilnehmern halt auf Augenhöhe. Wir kennen uns, also auch persönlich halt, wie wir das in unserem persönlichen Leben alles passiert. Ich versuche alles halt nachvollziehen und ja, versuchen kann man am besten, aber schwer zu sagen, selber zu sagen, ob ich jetzt eine gute Führungskraft bin, das sage ich nicht, ganz ehrlich.
Frau Moderson, wie ist es bei Ihnen? Sie haben ja gesagt, ich probiere mich da auch aus. Was denken Sie, was würden Ihre Mitarbeitenden sagen? Ja, das macht so super oder naja, da und da sehe ich aber noch Luft.
Ich bin mir nicht sicher, ob Sie diese Frage mit mir im Raum ehrlich beantworten würden. Nein. Das kann ich tatsächlich auch nicht sagen. Also ich würde für mich auch definitiv nie behaupten, dass ich meinem Ideal entspreche. Ich versuche es jeden Tag. Ich versuche jeden Tag ein bisschen besser zu sein. Und ich weiß, dass ich an manchen Tagen weniger gut bin als an anderen. Ich denke, das geht aber allen Leuten so. Aber ich gebe mir Mühe, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich denke tatsächlich, dass ich zumindest einen okayen Job mache. Also, wie gesagt, mal mehr, mal weniger. Wir müssen auch erst lernen. Also, ich habe meine Mitarbeitenden auch erst seit dem ersten Quartal diesen Jahres. Die Mitarbeiterakquise hat ein bisschen länger gedauert. Und das heißt, wir sind auch wirklich noch in der Findungsphase. Die sind neu aus dem Studium gekommen. Mein Postdoc kommt aus der theoretischen Physik. Und entsprechend kann man das halt nicht wirklich sagen. Aber wir versuchen es. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Die Politiker-Antwort.
Ja.
Gab es mal Situationen, in denen eine von Ihnen beiden gemerkt hat, Mist, also hier musste noch mal ran, hier fehlt mir aber wirklich eine Fähigkeit, hier möchte ich besser werden? Gibt es da eine konkrete Situation vielleicht, die eine von Ihnen vor Augen hat?
Ich hätte tatsächlich eine jetzt erst ganz vor kurzem. Mir mangelt es noch groß an Durchsetzungsfähigkeit. Es fällt mir schwer, dass ich in einer Diskussion, auch in einer online geführten Diskussion oder auch in einer Diskussion unter den Mitarbeitenden, wenn es dann, ich sag mal, jemanden die Redezeit zu verknappen, dann zu sagen, du, wir haben jetzt gerade keine Zeit dafür, wir müssen jetzt mal zum Thema kommen. Diese Ausführung, das können wir später besprechen, wir müssen das jetzt mal kanalisiert zum Ende bringen, diese Diskussion. Das fällt mir unfassbar schwer. Da bin ich noch dabei, dran zu arbeiten.
Frau Mut, ist das bei Ihnen auch eine Baustelle oder haben Sie für sich eine andere?
Ja. Nein, das ist genauso.
Das ist auch eine Baustelle, die Sie ausmachen. Jetzt könnte ja der Begriff Nachwuchsgruppe vielleicht auch implizieren, dass ältere Semester, also ältere Forscherinnen und Forscher, die etablierten oder vielleicht die Platzhirsche, wie auch immer, dass die ihre Arbeit eventuell nicht ernst nehmen. Ist Ihnen das schon begegnet? Sozusagen so ein Runterbeugen zu Ihnen, den Kleinen der Nachwuchsgruppe?
Ich glaube, jetzt ist es wahrscheinlicher, dass man sowas auf der Professorebene begegnet als in der Nachwuchsgruppe, weil die Nachwuchsgruppe ist nur eine Übergangsphase. Ist halt nicht so lang, um das Ganze, um die ganze Zeit zu verschwenden.
Ja.
Aber Sie haben ja natürlich auch viel mit den Professoren und Professorinnen in Ihrem Arbeitsbereich zu tun. Da könnte das ja passieren.
Also mir ist es tatsächlich noch nie untergekommen. Ich weiß das jetzt, ich kann an der Stelle aber auch nicht sagen, ob es daran liegt, dass ich einfach ein Feld bediene, was aktuell unfassbar populär ist. Ich hatte tatsächlich, als ich angefangen habe, ein bisschen Angst davor. Gerade an der TU München und eben Klinikum rechts der Isar sind ja große Namen, kochen alle mit Wasser, ist gar kein Problem. Und tatsächlich hatte ich ein bisschen Angst davor, dass man mich eben von oben herab behandelt, weil wer bist du? Was möchtest du uns erzählen? Und tatsächlich das Gegenteil ist der Fall. Ich bin immer wieder positiv überrascht, wie offen und wie, also dass meine Kompetenz auf diesem Fachgebiet tatsächlich so stark akzeptiert und anerkannt wird. Da tue ich meinen Kollegen, wie gesagt, habe ich anfangs etwas Unrecht getan, möchte mich auch hier dafür entschuldigen, dass da die Vorurteile so krass waren. Habe nur positiv erlebt.
Super, dass Ihre Erwartungen übertroffen worden sind. Das ist ja wunderbar. Ich würde gern noch mal in Ihren beiden Lebensläufen ein bisschen rumpflügen. Die habe ich mir natürlich angeguckt. Da finden sich jede Menge Programmiersprachen, Kenntnisse zu Datenbanksystemen und so weiter. Ich würde aber gern noch mal ganz andere Aspekte rauspicken jeweils. Sie, Frau Hamuth, Sie haben eine Menge Fortbildungen gemacht. Mit denen hätte ich natürlich auch gerechnet. Projektmanagement zu Innovationen und zu Ihren fachlichen Fragen, aber auch eine namens emotionale Intelligenz habe ich gelesen. Worum ging es dabei und wie kommt das jetzt bei Ihrer Nachwuchsgruppenarbeit zum Tragen?
Also lustigerweise, das war sogar auch eine Frage in einem Bewerbungsgespräch. Also warum haben Sie emotionale Intelligenz Fortbildung gemacht?
Und solche Assessment Center Fragen habe ich auch noch gesehen.
Okay, also wir haben wirklich jeden Tag viel mit Menschen viel zu tun. Und ich glaube, emotionale Intelligenz ist kein Skill, die man einfach lernt. Das kommt nicht in der Erziehung, das kommt nicht in der Schule. Das ist einfach eine Kompetenz, die lebenslang immer weiter erlernt wird. Und bei dem Kurs geht es mehr darum, sich selber zu verstehen und dann drauf basierend andere Menschen oder vielleicht Aussagen, Tätigkeiten etc. von anderen Menschen nachvollzuziehen.
Mhm. Und auch dann, so verstehe ich Sie, mit dem, was man selbst mitbringt, umgehen zu können und sich da vielleicht auch nicht irritieren zu lassen.
Genau.
Oder nochmal einen zweiten Blick drauf werfen zu können. Das leuchtet mir ein. Bei Ihnen, Frau Modersohn, gibt es auch einige natürlich qua Ausbildung erwartbare Inhalte, aber doch auch Sachverhalte, bei denen ich mal nachfragen muss. Ihren Einstieg in die Welt der Hochschule so generell hatten Sie nämlich an der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung in Meißen. Und dann ging es aber erst so richtig los mit der Bioinformatik. Was ist da passiert, dass die Sächsische Verwaltung eine potenzielle Mitarbeiterin verloren hat?
Nun, wie sage ich das?
Frei raus.
Frei raus, ja. Sagen wir, es gab familiär ein paar Diskrepanzen über die Entscheidung, was ich jetzt machen soll. Und am Ende haben wir die Vereinbarung getroffen, dass ich erst einmal eine solide Ausbildung machen soll, damit ich nicht mit Abitur einfach nur einsteige, bevor ich ich formuliere es mal krass, in den akademischen Elfenbeinturm verschwinde. Und deswegen habe ich das angefangen, habe festgestellt, dass das absolut nichts für mich ist und bin deswegen dann in Richtung Bioinformatik gegangen. Tatsächlich war das auch der einzige Grund, das klingt in der Retrospektive völlig dämlich, aber der Grund, warum ich gesagt habe, ich werde Bioinformatiker und studiere nicht reine Informatik, war, dass ich tatsächlich der Meinung war, weil ich ein Mädchen bin, bin ich zu blöd dafür.
Und würden Sie das jetzt revidieren?
Absolut, absolut. Also ich habe mich selbst im Bioinformatikstudium hauptsächlich bei den Biofächern, die mich immer noch sehr interessiert haben, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, habe ich, glaube ich, schlechtere Noten geschrieben als in den Informatikfächern und ich habe mich so viel in theoretische Informatik gestürzt, wie es nur ging. Also ich habe quasi, alle Spezialisierungsfächer waren entweder theoretisch oder, also wo ich mir gedacht habe, da hätte ich eigentlich auch Informatik studieren können. Aber jetzt ist es so und ich meine, das ist überhaupt kein Problem.
Dann habe ich noch was bei Ihnen gefunden. Sie führen nämlich auch unter Private Teaching noch was an, nämlich, dass Sie Karate-Trainerin sind. Und da habe ich mich natürlich gefragt, sehen Sie Analogien zwischen den Schlägen und Tritten und so weiter auf der Matte und Ihrem Dasein als Forscherin oder ist es eher der Gegenpol?
Also, ich meine, Sport ist immer ein sehr, sehr gutes Mittel, um ein bisschen Stress abzubauen. Ich glaube, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Was es mir gebracht hat, ist, dass ich deutlich gerader laufe. Also das ist tatsächlich interessant. Also wenn man ein gerader Rücken sorgt dafür, dass man auch selber viel, viel, ich sag mal, selbstsicherer auftritt. Also letztendlich hat mir das Karate in Personalunion, ich bin auch klassischer Sänger, das hat mir das Sprechen beigebracht, das hat mir das Artikulieren beigebracht und das hat mir auch diese Bühnenpräsenz beigebracht, also das, wie man sich präsentiert. Und das konnte ich nicht von Anfang an, das ist etwas, was man lernen kann und ich denke, dass die Kompetenz darum, und das habe ich dann auch später natürlich als Trainer, steht man ja dann doch vor Leuten, muss denen Anweisungen geben, das ist also so ein bisschen in kleinen, wie auch eine Gruppe zu leiten tatsächlich. Da gibt's einige Parallelen dazu. Und von daher, das hat schon sehr viel geholfen, fand ich, ja. Mir persönlich.
Frau Mut, haben Sie auch so eine Ergänzung oder so einen persönlichen Ausgleich zum Forschen, zur beruflichen Tätigkeit?
Also Forschung hat auch einen großen Einfluss auf mein privates Leben, weil ich werde alles lernen. Ich will alles wissen. Ganz ehrlich, das ist wirklich sehr schwierig und sehr aufwendig.
Der Tag hat nur 24 Stunden.
Ja, also ich guck mal, also der kann Piano spielen. Ich muss auch Piano spielen können. Und dann fange ich mal an, Pianounterricht zu bekommen. Oder ich bin jetzt auch im Schwimmkurs. Ich lerne fremde Sprachen. Das ist wirklich, also im Alltag, das ist wirklich sehr auch unfassbar, wie die Forschung unser Leben beeinflusst. Das ist wirklich unfassbar.
Okay, also da müssen Sie gucken, dass Sie noch ein paar extra Stunden pro Tag dazu bekommen irgendwoher.
Ja.
Für die ganzen Tätigkeiten jenseits des Schreibtisches. Und jetzt kommt die typische Assessment Center Frage. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren, Frau Hammuth?
Das hätte ich vor 5 Monaten besser antworten können. Jetzt nicht mehr, ganz ehrlich. Mir war immer klar, wie mein Leben jetzt weiterläuft. Also die Professur kommt irgendwann in den nächsten 5 Jahren vielleicht. Aber jetzt habe ich einen großen Wechsel in meiner Karriere gehabt. Und zwar, ich wechsle in die Industrie.
Mhm.
Also halt jetzt nicht so weit in die freie Wirtschaft. Ich habe die neue Stelle ab dem 1.10. am Robert-Bosch-Krankenhaus als IT-Architekten. Und das war jetzt so weit entfernt von dem, was ich jetzt tue. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, also von meiner Person her bin ich ein stabiler Typ. Ich will immer halt in der gleichen Position bleiben. Ich mag halt langfristige Positionen, langfristige Einstellungen. Ich will nichts ändern. Heißt, ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich in den nächsten 10 Jahren irgendeine Führungsposition am Robert-Bosch-Krankenhaus bekomme. Ansonsten ist es jetzt schwer.
Okay, und dann später nochmal der Turnaround, dann eben doch zurück in die akademische Welt, denkbar?
Ja, kann sein. Ich habe immer noch die Möglichkeit, eine Hochschulprofessur zu bewerben. Der Einstieg wäre jetzt einfacher, weil ich muss noch als Bedingung für eine Hochschulprofessur, also mindestens 5 Jahre Berufserfahrung außerhalb der Universität, also 3 Jahre davon mindestens außerhalb der Universität erfüllen können. Und das kann ich jetzt durch diese Position erreichen. Aber ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher, ob ich das will, weil die Hochschulprofessur ist komplett anders als eine normale Universitätsprofessur. Es gibt viel weniger Forschung und viel, viel Lehre, aber mal schauen, wie das jetzt wird.
Okay, also da liegen ja noch mehrere Optionen auf jeden Fall auf dem Tisch. Wie ist das bei Ihnen, Frau Modersohn? Wo stehen Sie im Jahr 2034?
Ich hoffe, ich stehe dann noch. aber tatsächlich kann ich das ähnlich nicht wirklich sagen. Es ist ja Gott sei Dank keine wirkliche Assessment Center Frage. Da hätte ich mir jetzt wahrscheinlich irgendwas aus dem Hut gezaubert. Aber wenn ich ehrlich sein soll, bin ich noch dabei, das für mich rauszufinden. Also ich habe bislang noch nicht ausgeschlossen, dass ich mal versuche, Richtung Professur zu streben. Aber auch das ist vielleicht kein Sechser im Lotto, aber immerhin sehr, sehr schwierig. Das ist so. Und dann ist halt die Frage, ob man da noch einen Plan B oder einen Plan C hat. Und von daher, ich würde jetzt das Ganze nicht prinzipiell ausschließen, aber ich bin jetzt nicht, ich sag mal, dead set darauf, das jetzt zu schaffen. Und wenn das nicht funktioniert, würde ich in ein tierisches Loch fallen. Also ich bin da, ich sag mal, anpassungsfähig und werde dann einfach schauen, was in 10 Jahren sein wird, ja. Worauf ich sehr gespannt bin, muss ich zugeben.
Ja, eben. Das klingt ja eben auch so, als wären da noch mehrere Optionen im Hut und jetzt nicht so ein fest zementierter Weg, der einfach so abgeradelt wird. Jetzt haben wir vorausgeguckt. Vielleicht gucken wir auch nochmal zurück, beziehungsweise Sie zwei beide. Sie können ja schon auf so ein paar Wegmarken zurückschauen. Also würden Sie, bleiben wir vielleicht bei Ihnen, Luise Modersohn, würden Sie den Karriereweg wieder genau so gehen oder dann eben doch gleich die Station Verwaltungsfachwirtin oder das entsprechende Studium skippen oder sich nicht bewerben als Nachwuchsgruppenleiterin? Würden Sie irgendwo nochmal andere Akzente setzen?
Eigentlich würde ich es nicht anders machen, auch wenn ich zugeben muss, dass es doch sehr kurvig ist. Also es ist ja dann beileibe kein linearer Lebenslauf, den ich da vorzuweisen habe. Aber ich habe an allen Stationen was gelernt. Das heißt, man geht ja doch mit einer positiven Bilanz dann aus der ganzen Sache raus. Und ich denke, ich bin auch an allen irgendwie persönlich gewachsen. Also das ist so, ich glaube, auch das ist eine etwas abgedroschene Phrase, aber ich denke trotzdem, dass sie passt. Man ist ja der Mensch, der man jetzt ist, weil die Vergangenheit so war, wie sie war. Und das mögen vielleicht nicht unbedingt immer nur schöne Momente gewesen sein. Und das waren vielleicht auch Momente, wo man sich durchbeißen musste und auch ein bisschen mit sich kämpfen musste. Aber nichtsdestoweniger haben sie mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich finde das eigentlich ganz okay so. Insofern eigentlich würde ich da jetzt nichts ändern, nein.
Also positives Fazit, auch in der Rückschau. Wie ist es bei Ihnen, Frau Hamuth?
Ist ganz genauso.
Ganz genauso. Es gibt nichts, wo Sie sagen würden, das würde ich weglassen, das würde ich lieber machen.
Nee, immer wieder. Und ich muss noch dazu sagen, ich habe jetzt mehr Stolpersteine als Luise gehabt. Ich komme aus dem Ausland, also aus dem Libanon. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich wollte nach Frankreich eigentlich. Also es gibt viele Entscheidungen, die ich anders treffen konnte und würde ich jetzt nicht anders machen.
Auch das ein positives Fazit. Dann würde ich Sie beide gerne fragen, wenn das, was Sie jetzt hier entwickelt haben, wenn das Menschen hören, die über eine berufliche Zukunft nachdenken, in Ihrer Branche, auf diesem Riesenplaneten Medizininformatik, haben Sie sowas wie den güldenen Tipp, wo und wie lege ich am besten los?
Ich glaube, das gibt's nicht. Das ist sehr individuell. Also jeder soll sich selber bewerten oder beurteilen, ob das jetzt das richtige Fach ist oder nicht. In der Medizininformatik ist jetzt das ein bisschen verwirrender als andere Fächer, weil das Fach an sich sehr breit, sehr stark wachsend, sehr vielfältig ist. Man muss sich vorab wirklich informieren und dann eine Richtung finden. Ich bin selber immer ein großer Fan davon, halt immer auf der sicheren Seite zu bleiben, halt das größere Fach zu studieren und dann zu spezialisieren, heißt Medizininformatik an sich und dann eine bestimmte, vielleicht KI wäre eine gute Option jetzt, weil wirklich die Zukunft jetzt spricht. Ansonsten, es gibt keinen goldenen Tipp.
Frau Modersohn, bei Ihnen?
Ich würde es tatsächlich ähnlich halten wie Zeynep. Also die Medizininformatik ist ein so irre interdisziplinäres Feld. Ich fange schon an, ins Englische zu switchen, das ist aber unschön. Ein interdisziplinäres Feld, wollte ich sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel meine Nachwuchsgruppe nimmt, wir sind ja doch eher am Rand mit jetzt Textverarbeitung und so weiter. Und meine mein Postdoc ist, hatte ich ja schon erwähnt, der ist theoretischer Physiker. Der hat dann in Richtung Sprachverarbeitung gearbeitet, hat sich auch im Prinzip weitergebildet auf dem Gebiet, mit sich angelernt, wie eben Machine Learning funktioniert und so weiter. Und er ist aber eben mathematisch unfassbar stark. Etwas, was ich sehr, sehr schätze. Und die anderen, also meine PhD-Leute, die sind alle mit mehr oder weniger Fokus auf verschiedene Felder Computerlinguisten. Also auch wieder so ein Mixfeld zwischen Computer Science und Linguistik. Aber trotz allem etwas, was man ja jetzt nicht automatisch erstmal mit Medizin oder Medizininformatik in Verbindung bringt. Also an der Stelle gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, da einzusteigen. Und auch ich würde sagen, eher das große Fach studieren, also in dem Fall tatsächlich sogar eher Informatik zu studieren, jetzt als Beispiel, und sich dann in die Medizininformatik zu spezialisieren, weil man da sehr, sehr viele Sachen mitbekommt an theoretischem Wissen und an Anwendungswissen, was dann eben komplettiert wird durch zum Beispiel eben die Medizininformatik, wie es denn jetzt in einem Krankenhaus aussieht, was medizinisches Wissen ist. Das kann man sich anlernen. Also das dauert und das kostet Zeit und Mühen, aber es ist auch wahnsinnig interessant. Also, das wäre so mein Take an der Stelle.
Tipps und Erfahrungen waren das von zwei Forscherinnen, die eigene Forschungsgruppen leiten. Vielen Dank an Zeynep Halmut und Luise Modersohn für die Einblicke und insbesondere auch für die Offenheit in dem Gespräch. Herzlichen Dank dafür.
Ja, danke, Frau Weber.
Ich bedanke mich auch bei dir.
Welche Wege führen rein in den Bereich Medizininformatik? Welche Jobs gibt's da? Welche Forschung wird betrieben? Vielleicht zu personalisierter Medizin bei Krebserkrankungen oder zu Alzheimer? Fragen wie diese haben wir auch schon besprochen in diesem Podcast und ihr findet alle diese Folgen inklusive aller Shownotes und weitere Infos drumherum unter digitalisierungdermedizin.de. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Die Redaktion liegt bei Katrin Rönnecke, Planung und Ausarbeitung dieser Folge hier bei Ina Hoffmann und Marianne Behrens. Schnitt und Musik kommen von Oliver Kraus und mein Name ist Katja Weber. Schön, dass ihr so neugierig seid und vielen Dank fürs Interesse. Bis bald.